NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
28. April 1918. Der Geburtstag des DDR-Journalisten und Fernsehmoderators Karl Eduard von Schnitzler.
Einige unbelehrbare Schreihälse allerdings wird's wohl immer geben. Bloß, warum müssen die gerade solche Berufe wie Politiker oder Journalist ausüben?
Der Montagabend war schön. Das Publikum konnte lachen und weinen, es konnte mitfühlen und sich wegträumen.
Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht.
Wäre davor nicht die Berichterstattung der aktuellen Kamera gewesen? Einerseits über Planerfüllung und Übererfüllung und andererseits über Arbeitslosigkeit beim Klassenfeind. Gut, das mit der Planerfüllung war oft genug ein Wunder. Schwarz und weiß, 30 Minuten Nachrichten der aktuellen Kamera im DDR-Fernsehen. Eigentlich genau wie die alten Ufa-Filme, die jeden Montag zu sehen waren. Nach dem Film dann? Also, die Träume endeten abrupt. Denn dann, naja. Arglose Hausantennen im Bild und ein bräsiger, fetter Bundesadler mit schwarz-rot-gelber Schärpe, der sich auf die Antennen setzt. Der Vorspann verkündete:
Der Schwarze Kanal.
Es folgten Ausschnitte aus Fernsehsendungen versehen mit dem Hinweis:
Bild und Ton, BRD-Fernsehen.
Schließlich er.
Uns geht es nicht um Effekthascherei, sondern um Information, sachliche Analyse und kämpferische Auseinandersetzung mit denen, die uns und ihren eigenen Wählern, Hörern und Lesern übel wollen.
Karl Eduard von Schnitzler moderierte über 1500 Mal den Schwarzen Kanal. Nur selten ließ er sich vertreten.
Stellvertretend für meinen Kollegen Karl Eduard von Schnitzler, der plötzlich erkrankt ist und zur Stunde mit seinem Arzt polemisiert.
Ansonsten führte Schnitzlers Gesicht Montag für Montag den Bildschirm des ersten DDR-Fernsehprogramms aus.
Mal dieses, mal jenes, die Tagesschau, eine Diskussionsrunde, ein Interview, Vorträge, Kommentare und Berichte. Jede politische Aussage, die über den schwarzen Kanal des westdeutschen Fernsehens ausgestrahlt wird, bietet Gelegenheit, was sage ich Sie, zwingt einen Journalisten, für den sein Beruf nicht Profession, sondern Konfession ist, das heißt Bekenntnis. Sie zwingt ihn dazu, der Wahrheit vom Kopf, auf den sie vom westdeutschen Fernsehen gestellt wird, auf die Füße zu verhelfen.
Und darum sollst du heute mir gehören. Ich will dir Treue und Liebe schwören.
Nein, er war keiner zum Liebhaben, aber auch keiner, der lieb gehabt werden wollte. Nicht von denen, die für die falschen Sender arbeiteten. Die falschen Sender, das waren eben
Bild und Ton, BRD-Fernsehen.
Das nahm er auseinander. Er kommentierte, wütete, bewertete, höhnte, polemisierte, ätzte, agitierte, kalaute, wetterte, missionierte, spottete, giftete, schurigete und ordnete ein in seine wissenschaftliche Weltanschauung. Die Weltanschauung der DDR, marxistisch-leninistisch, sprich politbürokratisch. Also die einzige Weltanschauung, über die der gemeine DDR-Bürger verfügen durfte, mit den jeweils tagesaktuellen Einschränkungen und Notwendigkeiten. Was mit dieser Weltanschauung in ihrer tagesaktuellen Ausprägung nicht konform ging, war falsch, schlecht, widerlich, verfälschend, ewig gestrig, verleumderisch, imperialistisch, bösartig, manipulativ, absurd, menschenverachtend, abscheulich, niederträchtig, kurz, es war einfach
Bild und Ton, BRD-Fernsehen.
Sprich, der Klassenfeind, der die richtige, also wissenschaftliche Meinung nicht verstehen wollte. Und Schnitzler war der, der sich dem Klassenfeind entgegenstellte. Mutig, entschlossen, unerschrocken und immer bereit.
Aufgabe dieser Sendereihe ist es, am naheliegenden Beispiel des BRD-Fernsehens, die Methoden kapitalistischer Massenmedien zu entlarven.
ob es an den Entlarvungen lag. Jedenfalls wurde Schnitzler zum bestgehassten Mann. Allerdings nicht nur bei
Bild und Ton, BRD-Fernsehen.
Sondern auch bei denen, für die er eigentlich sendete, den 17 Millionen Bürgern der DDR. So ein Feindbild zu werden, das musste man erst einmal schaffen. Schnitzler wollte eben nicht geliebt werden.
Der 28. April 1918 war kein denkwürdiger Tag,
schreibt Karl Eduard von Schnitzler in seinen Erinnerungen »Meine Schlösser« oder »Wie ich mein Vaterland fand«. Der 28. April 1918 war der Tag seiner Geburt. Er haderte ein Leben lang mit seiner Herkunft.
Mein Vater war 55, als ich ihm unterlief.
Schnitzler stammte aus den Kreisen, die sich gerne die besseren Kreise nennen lassen. Der Vater Diplomat im kaiserlichen Dienst und in den Adelsstand erhoben, bevor der Kaiser davongejagt wurde.
Zu Haus in unserer guten Stube, da stand gleich neben dem Trümo, mit einem Griff an jedem Schube, ein altes braunes Vertiko.
Die Mutter entstammte einer Hugenottenfamilie, geborene Gillette. Ein Vetter von Karl Eduard von Schnitzler war der Bankier Kurt Freiherr von Schröder.
Er sammelte schon in den 20er Jahren Gelder der Ruhrindustrie für die Hitlerpartei.
Karl Eduard von Schnitzler hat sich von dieser Verwandtschaft gründlich losgesagt.
Hitler war an die Macht geschoben worden. Von deutschen und ausländischen Industrie- und Bankherren. Und mit solchen und ähnlichen Leuten bin ich verwandt, versippt und verschwägert. Trotz dieser Sippschaft bin ich Kommunist geworden.
In Berlin ging Schnitzler aufs Gymnasium. Im September 1933 wurde Karl Eduard von Schnitzler das erste Mal von den Nazis verhaftet, als Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend.
Im obersten Stockwerk des Berliner Polizeipräsidiums waren 3 Säle mit 800 Häftlingen belegt. Morgens holten Gestapo, Geheime Feldpolizei, Ordnungspolizei, SA und SS ihre Delinquenten zur Befragung. Wer nicht zur Vernehmung musste, wurde beschäftigt. Auf dem 80 Meter langen Flur im Gleichschritt Marsch ein Lied. Märkische Heide, märkischer Sand, sind des Märkers Freude. Aufhören, Abteilung, halt, ganze Abteilung kehrt. Im Gleichschritt Marsch ein Lied. Märkische Heide, märkischer Sand, sind des Märkers Freude.
Karl Eduard von Schnitzler war da noch nicht einmal 16 Jahre alt. Nach ein paar Tagen wurde er aus dieser dumpfen Zermürbungseinrichtung entlassen. Die Nazis hatten Respekt vor seiner Abstammung. Barone, Bankiers und ein Direktor der später berüchtigten IG Farben. Allesamt den Nazis mehr oder weniger zugetan. Im Gegensatz zu Schnitzler. Der begann in Freiburg ein Medizinstudium, brach es ab, um in Köln eine kaufmännische Lehre zu machen. 1939 wurde er eingezogen. Er nahm Kontakt zur Resistance auf und wurde von den Deutschen verhaftet, konnte aber fliehen. Die Nazis verurteilten ihn in Abwesenheit zum Tode. Später geriet er in britische Gefangenschaft. Dort wurde er nach seiner Verwandtschaft befragt. Schließlich, so beschreibt es Schnitzler in seinem Buch, fragte der verhörende britische Geheimdienstoffizier:
Und jetzt sind Sie wohl Antifaschist? Nein. Ich war schon gegen Hitler, als Ihre Industrie der Nazi-Partei Kredite gewährte. Und als Ihre Regierung Hitler anerkannte, als Ihre Regierung die Militarisierung des Rheinlandes widerstandslos hinnahm und in München Hitler die Tschechoslowakei auslieferte, damit er gen Osten marschiere. Man konnte die Luft schneiden und ich wurde barsch hinausbefohlen.
Vielleicht verfügte Karl Eduard von Schnitzler da schon über sein geschlossenes Weltbild. Ein bisschen hatte er es sich erarbeitet, ein bisschen hat es ihm das Leben aufgedrängt. Er hatte die Nazis und ihre Unterstützer nicht nur gesehen, sondern erlebt. Er wusste um die Verbrechen und Verbrecher. Also musste die andere Seite das Gute verkörpern, die Hoffnung. Die großen Kämpfe kennen wohl nur 2 Seiten und keinen Platz für Differenzierungen. Karl Eduard von Schnitzler hatte nie etwas anderes gelten lassen als große Kämpfe. Heißer Krieg und dann kalter Krieg. Ein Leben lang, egal wie sich die Welt verändert. Die Briten machten Schnitzler 1944 zum BBC-Kommentator in der Sendung
Hier sprechen deutsche Kriegsgefangene zur Heimat.
Aus der Gefangenschaft entlassen, arbeitete Karl Eduard von Schnitzler beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln, später in Hamburg. Ende 1947 wurde er entlassen, wegen
kommunistischer Propaganda.
Schließlich wurde er Chefkommentator beim Deutschen Fernsehfunk in Ost-Berlin. Eine Gelegenheit, um sich endlich des ungeliebten Von in seinem Namen zu entledigen, glaubte er.
Aber Genosse Walter Ulbricht meinte bei unserem ersten Gespräch im prächtigen Sächsisch, du bist wohl verrückt geworden. Die Leute sollen wissen, woher wir überall zu uns kommen können. Er hatte natürlich recht.
1960 schließlich erschien Karl Eduard von Schnitzler zum ersten Mal mit jener Sendung auf dem Bildschirm, die ihn, nun ja, berühmt machte und zum Ziel von jeder Menge Hass. Seine Auseinandersetzung mit ARD, ZDF und dem Westen überhaupt.
Gemessen an deren Ton ist unsere Sprache immer noch die eines höheren Töchterpensionats. Heiner ist wirklich ein Phänomen, denn dieser umsatzstarke Wandervogel mit der immer gleichen und immer gleich lauten Lederstiefelstimme, er tapst in Jungvolkpose Steifleinen durch die Kulissen, die Arme henkeltöpfig wie ein Ostfriese, starr wie Frankenstein, Mimik ereignet sich nicht.
Macht euch doch nicht lächerlich mit eurer Freiheit und eurer Ungebundenheit.
Etwas war anders. Schnitzlers Sprache unterschied sich von der, die sonst in den politisch-agitatorischen Sendungen des DDR-Fernsehens gesprochen wurde. Keine Bandwurmsätze, kein einbetoniertes Floskeldeutsch, keine ermüdenden Aufzählungen, keine abgenutzten Versatzstücke. Schnitzler liebte die Provokation, die klare Aussprache, die Zuspitzung. Er hatte meist freies Feld, wenn er seine sprachlichen Spitzen abschoss. Sein Ziel war klar.
Der Klassenfeind wird nicht mit Schonung rechnen dürfen.
Karl Eduard von Schnitzler verwendete alles, was im Westfernsehen zu finden war, für seinen Kanal. Nachrichten, Kommentare, Umfragen, Moderationen, Filme. Der schwarze Kanal war sein Kessel Buntes. Das Westfernsehen behauptete dieses und jenes und dies sei immer verlogen oder zumindest verzerrt. Die Meinungsvielfalt im Fernsehen hat er einfach ignoriert.
So war die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht.
Um eigene Thesen zu beweisen, bemühte er freilich auch das Westfernsehen, obwohl das doch immer falsch berichtete. Dieser Widerspruch war Schnitzler egal.
Ja, den vergeblichen Weg ins Glück muss selbst das BRD-Fernsehen gelegentlich zugeben, den Weg in die Irre. Die Fluchthysterie war von langer Hand organisiert.
Es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch.
Karl Eduard von Schnitzler war das, was er seiner Gegenseite immer unterstellte. Sprachrohr der Herrschenden. Und so nahm er schon mal Rücksicht auf politische Belange. Dann nämlich, wenn Staatsbesuche anstanden oder sich die DDR-Obrigkeit nach internationaler Anerkennung sehnte. Das schien ihm politisch opportun. Aber sonst?
Wir sitzen am längeren Hebel. Man hat unsere Staatsautorität und unsere Macht unterschätzt. Wer nicht hören will, muss fühlen.
Ein paar Mal hat Schnitzler entsetzliche Dinge gesagt, Sätze, mit denen er sich ins Abseits stellte, die er nie wieder losgeworden ist. Jener Satz zum Beispiel, den er sagte, kurz nachdem Peter Fechter beim Versuch, die Mauer zu durchbrechen, angeschossen wurde und schließlich verblutete, vor den Augen der Weltöffentlichkeit.
Das Leben eines jeden einzelnen unserer tapferen Jungen in Uniform ist uns mehr wert als das Leben eines Gesetzesbrechers.
Zum Ende der DDR hin wurden Schnitzlers Kommentare immer abenteuerlicher.
Wir befinden uns inmitten einer der größten Offensiven der Feinde des Sozialismus. Unser 40. Geburtstag war zugleich der 40. Jahrestag der größten Niederlage des deutschen Imperialismus im Nichtkrieg.
Auf den Straßen der DDR wurde inzwischen vieles gefordert, zum Beispiel Schnitzler in die Muppet Show. Der Schwarze Kanal wurde die erste Sendung des DDR-Fernsehens, die abgesetzt wurde, noch vor dem Mauerfall.
Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiedersehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Karl Eduard von Schnitzler, der am 28. April 1918 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.